Das macht uns still und nachdenklich und schenkt uns Gewissheit, dass wir singen durften, dass du, treuer Gott und Vater, gegenwärtig bist mit deinem guten, heiligen Geist. Und darum beten wir dich an und danken dir, dass wir nicht nur einen Gott haben, sondern einen Vater, geschenkt durch den Sohn. Und wir danken dir, dass wir Abba, Vater, sagen dürfen. Und darum, weil wir so mit dir reden dürfen, erwarten wir auch etwas von dir, unserem Vater. Fülle du diese Stunde aus und mach du uns still, wie wir gesungen haben, dass unser inneres Ohr hören kann, und schenke unserem Bruder Vollmacht zum Reden, was du aufgetragen hast. Und darin wollen wir in dieser Stunde verweilen, als Hörende, als den, der redet, und in der Stille, die du mit deinen göttlichen Strahlen hineinsenkst über diesen Saal. Wir beten dich an und preisen dich, Vater. Amen.
Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so aufgefallen ist, dass in den Versen, die wir gesungen haben, mehrmals von Stille sein die Rede gewesen ist, wie die zarten Blumen, wie sie sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Um die Stille geht es ja als Gesamtthema, so habe ich mir sagen lassen, in dieser Woche, an der ich nur ganz zum Schluss noch teilnehmen konnte, um das Stille sein. Er wird für uns streiten und wir sollen nicht nur, sondern dürfen vor ihm Stille sein. Ich möchte einen Text lesen aus Markus 4, am Schluss die Stillung des Sturmes. Fällt Ihnen sicher auf, dass das Wort Stillung des Sturmes auch mit der Stille zu tun hat. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wir sind von so viel Unruhe erfüllt in unserem Leben oft. So viele Dinge bedrängen uns, so viele Stimmen dringen auf uns ein, optisch durch viele Bilder, die uns bedrängen, akustisch durch Musik und viel Reden und viele Argumente stürzen auf uns ein, beanspruchen unsere Gedanken. Wir sind so voll Unruhe, dass wir oft die Stimme Gottes nicht hören. Und da brauchen wir die Stille. Wir brauchen es, dass wir in bestimmten Zeiten unseres Lebens einfach abschalten können und nur auf das hören können, was Gott uns sagt. Gott hat nicht die Angewohnheit, sich mit möglichst lauten Worten gegenüber all den Stimmen zu behaupten, die sonst auf uns eindringen. Er will nicht wie ein Marktschreier immer noch lauter sein als die anderen alle, damit wir auch ja etwas von ihm hören. So ist er nicht. Er erwartet, dass wir die anderen Stimmen abschalten und dass wir vor ihm still werden. Und dass wir auch innerlich still werden, innerlich abschalten, zur Ruhe kommen. Ich denke, in diesem Bericht gibt es drei Arten von Stille, weil das ja unser Thema ist, drei Arten von Stille, über die wir nachdenken können und die uns helfen können, wirklich vor Gott stille zu werden. Die erste Stille möchte ich mal nennen, die Stille der Geborgenheit. Wir finden sie bei Jesus. Es war laut und unruhig, es waren viele Menschen da, viel Volk war da. In den anderen Evangelien, zum Beispiel bei Matthäus Kapitel 8, wird berichtet, als er die Menge um sich sah, dann sagt er dann zu einigen, sie sollen ihm folgen. Da kommt diese Geschichte mit den Füchsen, die keine Gruben haben. Er selber hat auch kein Nachtlager und muss darum nachher auf diesem Schiff schlafen. Es ist unruhig um ihn her. Bei Lukas wird berichtet, dass so viele Leute um ihn herum waren, dass seine Mutter und seine Brüder gern zu ihm wollten, aber sie konnten gar nicht, weil so viele Menschen da waren. Und sie mussten Boten schicken, die ihm sagen, deine Mutter und deine Brüder wollen dich sprechen. Jesus will Stille um sich haben. Er will allein sein. Er will auch für die Menschen da sein. Zu einer bestimmten Zeit ist das auch dran, dass er den Menschen dient, dass er für sie da ist. Aber dann gibt es Zeiten, da ist etwas anderes dran. Da muss er bei Gott neue Kraft schöpfen. Nun sucht er die Stille und will den See Genezareth zwischen sich und die Volksmenge bringen. Er ist müde, weil die Menschen ihn so beansprucht haben. Ich kann mir das gut vorstellen, weil er auf jeden Einzelnen eingeht, weil er, wenn er mit den Menschen im Gespräch ist, ganz für sie da ist, weil er nicht in Gedanken schon woanders ist, abwesend, sondern weil er sich wirklich konzentriert, weil er in göttlicher Vollmacht jedem Einzelnen das sagt, was für den wichtig ist, und weil er der Volksmenge das sagt, was für sie wichtig ist. Das strengt an. Er war eben ein Mensch, wie wir auch Menschen sind, und zugleich Gott, aber eben auch Mensch. Und darum ist er müde, schläft auf dem Schiff ein, liegt auf einem Kissen hinten im Boot. Und nun erhebt sich ein Windwirbel, großer Sturm. Man wundert sich, dass so ein Sturm auf so einem relativ kleinen See wie dem See Genezareth möglich ist, aber man sagt, dass es da so besondere Fallwinde gibt, die manchmal auf dem See einen Wellengang verursachen, der dem auf dem Meer nichts nachsteht. Sie fangen an, sich Sorgen zu machen, die Jünger, die mit ihm da im Boot sitzen, aber Jesus liegt da und schläft. Schlafen ist bei ihm natürlich jetzt auch ein Zeichen der Müdigkeit, aber es ist in diesem Fall mehr als Müdigkeit. Es ist dieses Bewusstsein, in Gott geborgen zu sein. Er macht sich keine Angst. Er weiß, dass er in Gott geborgen ist. Er weiß, er hat noch einen Auftrag für Gott zu erledigen. Er ist in ihm sicher. Man stelle sich das vor, das Schiff fängt an zu schaukeln und zu stampfen und schlingern. Schauen Sie die seemännischen Ausdrücke, ich bin auch kein Seemann, aber das habe ich mal gelernt, das Stampfen ist so und das Schlingern ist so oder so ähnlich. Also das ist ganz schrecklich und da können die anderen ja kaum sich richtig festhalten bei diesem Sturm. Und es gibt Spritzwasser, das macht Jesus wahrscheinlich nass, während er da liegt. Und es heißt ja hier, dass das Wasser schon ins Boot geflossen kommt und dann liegen vielleicht seine Füße schon im Wasser und er schläft. Er liegt da und schläft und es macht ihm alles nichts aus. Und die Jünger arbeiten und kämpfen, vielleicht haben sie das Segel längst eingezogen, weil es viel zu gefährlich ist. Und der Mastbaum schlägt hin und her und sie rudern und rufen sich zu, passt doch ein bisschen auf und strengt euch an. Und die anderen, die keinen Ruder mehr haben, die fangen an zu schöpfen mit irgendwelchen Gefäßen, dass das Wasser wieder rauskommt. Chaos, Arbeit, Betriebsamkeit und er liegt da und schläft und hört nichts und sieht nichts. Ich glaube, so schlafen kann nur einer, der wirklich in Gott sicher ist. Der bis ins Unterbewusstsein hinein weiß, dass ihm nichts passieren kann. Und die Rüge, die er den Jüngern gegenüber später sagt, habt ihr denn keinen Glauben, die beweist diesen Zusammenhang zwischen Ruhe, Gelassenheit und Glauben auf der anderen Seite. Wer glaubt, kann gelassen sein. Das heißt nicht, dass er nicht arbeiten müsste. Das heißt nicht, dass das Wasserschöpfen und das Rudern und das alles vergeblich wäre. Natürlich gehört das auch dazu. Aber in all dem kann man gelassen sein, ruhig sein, so wie Jesus das hier vormacht. Er liegt auf einem Kissen hinten im Boot. Das lässt uns an diesen bekannten Satz denken, ein gutes Gewissen sei ein sanftes Ruhekissen. Aber das gute Schlafen ist nicht nur eine Sache des guten Gewissens. Man kann ein gutes Gewissen haben und trotzdem schlecht schlafen, weil man sich Sorgen nicht um seinen eigenen Seelenzustand macht, sondern um andere vielleicht oder um Krankheiten, um Menschen, die einem nahestehen. Das ist nicht nur ein gutes Gewissen, das ist eine tiefe Geborgenheit, die ist viel mehr. Es ist nicht nur alles in Ordnung, mit seinem Leben, mit sich selbst ist er nicht nur im Reinen, sondern er ist mit Gott im Reinen. Und mit Gott und in Gott zufrieden zu sein, das ist dann Glaube im Vollsinn des Wortes. Dürfen Gläubige keine Angst haben? Das wäre falsch. Nein, Gläubige haben auch Angst. Jesus hat das ja sogar selbst gesagt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das scheint wie ein Widerspruch. Ja, sollen wir nun Angst haben oder sollen wir getrost sein? Wir dürfen Angst haben, aber in der Angst getröstet sein und wissen, dass wir in Gottes Hand sicher sind. Angst gehört schöpfungsmäßig zum Menschen, das hat Gott so in uns hineingelegt, weil es einfach ein Mittel ist, sich gegen Gefahren zu sichern und zu schützen. Das gehört auch dazu und auch das Tun und die Arbeit, wie in diesem Fall das Rudern und das Wasserschöpfen, gehört auch dazu. Seid getrost heißt nicht, dass wir uns nicht die Arbeit machen müssten, die Mühe machen müssten und auch nicht, dass wir keine Angst hätten, sondern seid getrost, das heißt, die Angst wird gedämpft durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Gott. Wie das Öl die Wogen dämpft. Sie wissen das, früher hat man das manchmal, wenn die Wogen ganz schlimm waren und sich gebrochen haben, dann hat man von den Schiffen aus Öl auf das Wasser gegeben, dann überschlugen sich die Wellen nicht und es war besser durchzustehen. Panik wird vermieden. Panisch darf einer nicht werden, der Jesus vertraut. Und hier gibt es noch einen besonderen Grund in diesem Fall. Jesus ist ja mit im Boot. Es war nicht nur das Gottvertrauen nötig, das sie ja sowieso haben sollten als Leute Gottes, als fromme Israeliten, sondern Jesus war im Boot. Und wenn ihr Boot untergegangen wäre, wäre ja Jesus auch mit untergegangen, nach logischen Überlegungen. Also mussten sie sich doch sagen, das kann doch Gottes Wille nicht sein, dass unser Boot untergeht. Jesus hat das Werk, das ihm aufgetragen ist, noch nicht vollendet. Gott hat ihn in der Hand. Das weiß Jesus. Und damit ist er ein Vorbild für die Jünger. Und er fragt, warum habt ihr diesen Glauben nicht auch? Warum habt ihr diese Geborgenheit nicht auch? Diese Gelassenheit, die aus dem Glauben kommt. Jesus ist mit im Boot. Wir sprechen ja von der Gemeinde manchmal als von einem Schiff, in der wir sitzen und eine Fahrt unternehmen. Manche Leute sagen auch, das Boot ist voll in anderem Zusammenhang oder einer zu viel im Boot. Es gab früher immer so ein Spiel, das wir als Jugendliche gespielt haben. Da saß immer einer zu viel im Boot und die mussten sich streiten und die besten Argumente vortragen, wer aussteigen musste und ins Wasser springen und so. Natürlich nur ein Spiel. Frage, ist einer zu wenig im Boot, wenn wir Angst haben? Ist Jesus nicht im Boot? Wenn Jesus im Boot ist, gibt es keinen Grund, Angst zu haben oder ungeborgen zu sein. Das ist diese Stille innerhalb unserer Seele, die Gott uns schenken kann. Er ist da, so wie wir es gesungen haben, wie die Blumen willig sich entfalten und der Sonne still halten. Er ist da, er sorgt für uns, er gibt uns, was wir brauchen. Wir sind bei ihm geborgen. Die Stille durch die Geborgenheit, die wir in Jesus sehen. Und das Zweite ist die Stille auf Befehl. Jesus befiehlt dem Meer, still zu sein und dem Sturm anzuhalten. Wir kennen also diese Geborgenheit, die Stille trotz des Sturms, ob auch das Meer wütete und wallte, heißt es im Psalm einmal. Wir können doch getrost sein, aber es gibt auch die Stille, die wirklich äußerlich auf Befehl Jesu oder auf Befehl Gottes hergestellt wird. Jesus stillt das Meer. Sie hätten auch still werden können trotz des Sturms. Das hatte Jesus von ihnen erwartet. Habt ihr noch keinen Glauben? Ihr könnt auch im Sturm still werden. Aber weil sie es nicht können, weil sie zu schwach sind in ihrem Glauben, macht Jesus auch das Meer still. Er macht es nicht so, dass er sagt, wollen wir mal testen, wir lassen mal den Sturm oder er soll ruhig noch ein bisschen stärker werden und mal sehen wir mal, wie euer Glaube ist. Er sieht, wie schwach der Glaube ist und hilft trotzdem. Er hilft, dass es äußerlich still wird. Es erinnert mich an Thomas, den Jünger, der gesagt hat, wenn ich nicht selber Jesus, den Auferstandenen, gesehen habe und meine Finger in seine Wundmale lege, dann glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Und eine Woche später kam Jesus wieder zu der Jüngerschar und da war Thomas dabei. Und er sagt zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du müsstest glauben, Thomas, obwohl du nichts siehst. Also jetzt sieht er ihn ja, weil Jesus schon vor ihm steht, aber fühlen musst du nicht. Selig sind die, das alles können, ohne diese Sinneseindrücke, die mir vertrauen können. Aber sagt nicht, jetzt machen wir mal einen Test, rühre mich ja nicht an, sondern sagt hier, fühl doch die Nägel male. Selig ist es, zu glauben, ohne zu schauen und ohne zu fühlen und ohne zu sehen. Viel seliger. Aber wenn wir dazu nicht fähig sind, ist Jesus so gnädig, dass er uns trotzdem hilft, dass er uns trotzdem sehen lässt, dass er den Thomas sehen und fühlen lässt. Und er stillt den Sturm und gebietet Wind und Wellen und sie beruhigen sich. Die Theologie, die vor einigen Jahrzehnten sehr stark war, hat sich inzwischen nicht mehr so laut zu Wort gemeldet, aber es gibt immer noch Leute, die das so sagen. Die Theologie, nämlich diese Geschichte, lehrt eben, dass wir in unserer Seele still werden können durch den Befehl Jesu, aber Jesu habe nicht wirklich dem Sturm befohlen, dass er still ist. So haben manche Theologen, wenn man sie denn so nennen will, gemeint. Und der Hintergrund, der Gedanke, also es ist sehr schwer vorstellbar, dass Jesus so ein Wunder getan hat. Aber das soll eben etwas bedeuten. Das soll bedeuten, dass man ihm vertrauen kann und dann wird die Seele innerlich still. So sagten es manche. Aber ich frage mich, wenn wir das Jesus nicht zutrauen, dass er den Sturm auf dem Meer stillt, wie sollten wir ihm dann zutrauen, dass er andere Probleme löst? Dass er uns in unserer Seele stillt. Wenn wir glauben, er könne das nicht, woher soll dann unser Vertrauen kommen, dass er uns im Sturm unseres Lebens hilft? Nein, wir halten das fest, so wie es hier geschrieben steht. Er kann das wirklich und er kann es nicht so, er tut es auch. Er gebietet dem Sturm, dass er schweigen muss und die Wellen beruhigen sich. Und weil Jesus das kann, und nicht nur kann, sondern weil er es auch tut. Darum haben wir Grund, ihm zu vertrauen. Deshalb ist es aber trotzdem wahr, dass der Sturm auch ein Bild, ein Symbol für unsere seelischen Stürme ist. Natürlich ist es wirklich so passiert. Aber es bedeutet eben auch mehr. Es bedeutet eben auch, das will sicher Jesus auch damit deutlich machen, und das wollten die Evangelisten deutlich machen, die davon berichtet haben, dass Jesus auch die anderen Stürme unseres Lebens stillen kann, in unserer Seele, in unserem Innern und die Stürme, die uns in unserem Leben zu schaffen machen. Das Meer, in diesem Fall ja zwar nur ein Süßwassersee, aber zählt auch darunter, den Unterschied macht die Bibel meistens gar nicht so. Das Meer galt immer so als eine unüberwindbare, unkontrollierbare Kraft. Das Sprichwort kennt man ja auch vor See und vor Gericht sind wir in Gottes Hand, also da kann man nichts machen, da ist man einfach ausgeliefert. Und damals war die Seefahrt noch viel schwieriger als heute, da gab es keinen Kompass und natürlich erst recht keine Motoren, die einen vorantrieben und keine Stabilisatoren und was weiß ich alles. Es war also eine mühsame Geschichte und sehr gefährlich, zur See zu fahren und sicher auch auf dem See Genezareth, wenn dieser Sturm kam. Aber Gott hat Erde und Meer geschaffen und hat gesagt, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der kann auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Er kann auch den Sturm unseres Lebens stillen. Er kann, wenn alles auf uns einstürmt, wenn wir nicht mehr wissen, was oben und unten ist, er kann uns die Richtung zeigen, er kann uns stabilisieren, er kann uns helfen, dahin durchzukommen. Er kann Ruhe geben, er kann vor allen Dingen in unserer Seele den Sturm zur Ruhe bringen. Das ist ja sein Wort, also da wundern sich die Jünger darüber, dass er ein Wort sagt und das geschieht auch so. Aber wir beobachten durch die ganze Bibel hindurch ja dieses Geheimnis, dass Gott oder eben dann Jesus, als er als Mensch auf der Erde war, ein Wort sagt und es geschieht. Er sagt zu dem Blinden, dass er sehen soll und er sieht. Und er sagt zu dem Kranken, dass er aufstehen soll, dass er ein Bett nehmen soll und nach Hause gehen soll. Und er steht auf und geht. Er sagt sogar zu Toten, stehe auf. Und die stehen auf und kommen aus dem Grab heraus, die eigentlich gar nicht seine Stimme hören können. Es liegt also nicht in der Entscheidung dieses Menschen, den er anspricht, sondern die Kraft zu diesem Wunder liegt in dem Wort, das Jesus spricht. Er redet und in diesem Wort liegt die Kraft, etwas zu verändern. Und wenn er spricht, dann hört eben nicht nur ein Toter oder ein Blinder wird gesund oder so etwas, sondern dann hört eben auch der Sturm und dann hört die erregte See. Wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht's da, heißt es im Psalm. Die Kraft liegt in seinem Wort. Sicher haben Sie das manchmal schon erlebt und ich habe das auch manchmal erlebt. Äußere Verhältnisse können sich ändern, wenn wir darum bitten und Gott mit seinem Wort eingreift. Aber manchmal erleben wir, dass es noch viel schwieriger ist, dass in unserer Seele sich etwas ändert. Aber auch das kann er. Er kann, wenn wir voll Unruhe sind, auf unser Gebet hin ein Machtwort sprechen und es wird ruhig. Stille durch die Geborgenheit in Gott, Stille auf den Befehl Jesu hin und dann noch ein drittes, Stille vor Staunen. Die Jünger werden still vor Staunen. Sie sagen zwar auch noch was, aber es ist nur ein einzelner Satz. Und es ist eigentlich auch keine Informationsvermittlung in diesem Satz, sondern nur ein Ausdruck ihrer Sprachlosigkeit. Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Wie kann das sein? Jetzt werden sie still vor Staunen. Jetzt haut sie es einfach um. Jetzt werden sie sprachlos. Da bleibt ihnen die Spucke weg, wie man so schön sagt. Das kann doch nicht sein. Wie kann das ein Mann, ein Mensch, nur ein Wort zu sagen und Wind und Meer gehorchen seinem Befehl. Stille durch Staunen. Das ist eigentlich das Größte, was Gott uns schenken kann. Dass wir seine Macht erkennen, dass wir so bewundernd vor ihm, vor seiner Allmacht und vor seiner Liebe stehen und verstummen, dass uns die Sprache wegbleibt, vor Staunen über seine Größe und seine Macht. Es ist nicht nur eine Stille, weil sie nun bekommen haben, was sie wollten. Das Meer hat sich beruhigt, die Gefahr ist vorbei, sie brauchen nicht mehr zu schöpfen und nicht mehr so eifrig zu rudern, brauchen auch keine Angst mehr zu haben. Es ist mehr als das. Wir sind ja manchmal so wie die kleinen Kinder, nicht wahr? Wir sind unruhig und schreien und es ist ja auch kein Zufall, dass man die Ernährung der Kinder stillen nennt, der Babys. Ne? Man sagt, ein Kind wird gestillt. Es wird still gemacht, indem es etwas zu essen kriegt, indem es kriegt, was es braucht, was es durch Schreien begehrt, wird es still gemacht. Das sind wir Menschen manchmal. Wir schreien und dann kriegen wir was und dann sind wir still, dann ist alles in Ordnung. Aber diese Stille durch das Staunen ist mehr, als dass wir einfach nur das bekommen, was wir gerne haben wollten. Wir bekommen viel, viel mehr, als was wir uns erwünscht haben, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn wir Jesus begegnen, wenn er in unser Leben hineinspricht, das ist ungleich mehr. Wenn wir etwas von seiner Größe, seiner Macht, seiner Allmacht erkennen, das ist ungleich viel mehr. Staunen über Gott. Staunen über Gott kann natürlich ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Es kann auch Jubel auslösen, Freude, Tatendrang. Jetzt bin ich ihm begegnet, jetzt weiß ich, wer es ist, jetzt jubel ich Halleluja und jetzt gehe ich an die Arbeit. Das kann auch sein, aber es kann auch diese Stille auslösen, dieses Staunen, dass uns der Mund verschlossen bleibt, dass wir platt werden vor Staunen. Vielleicht erinnern wir uns an manche Situationen, die uns so staunen ließen, vielleicht dass wir einen wunderschönen Sonnenuntergang am Meer beobachten konnten und da staunen wir und finden keine Worte dafür. Oder wir haben ein neugeborenes Kind auf dem Arm und staunen darüber und wissen nichts zu sagen. Und die Erregung, das Staunen verschließt uns einfach den Mund. Oder auch, dass Gott ein Wort zu uns sagt mit unheimlicher Präzision in unsere Situation hinein. Und wir sind so bewegt davon, dass er mich nicht nur kennt, sondern mir auch das Richtige sagt an der richtigen Stelle, dass wir nur staunen können und schweigen können. Oder wir schweigen vor dem Wunder von Kreuz und Auferstehung, wie wir das zutiefst begriffen haben, was das für uns bedeutet. Nun, in heiligem, stille Schweigen stehen wir vor Golgatha oder auf Golgatha, heißt es in dem bekannten Lied. Können wir noch staunen? Können wir noch so ergriffen sein von dem, was Jesus für uns getan hat und was er von uns ist? Mit so einer Frage kann man natürlich als Prediger den Zuhörern ein schlechtes Gewissen machen. Ja? Können wir noch staunen? Ach nee, wir können nicht mehr so richtig staunen. Ich wollte Ihnen kein schlechtes Gewissen damit machen. Ich weiß ja auch, es liegt ja oft gar nicht an uns. Es kommt darauf an, dass wir einfach uns beschenken lassen von Gott, dass wir ihn bitten, dass er uns dieses Wunder, auch das Wunder von Kreuz und Auferstehung und das Wunder, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt und das Wunder, dass er diese Welt nicht nur geschaffen hat, die sichtbare Welt, sondern dass er Herr über alles in dieser Welt, alles Sichtbare und Unsichtbare ist, dass er all diese Wunder geschaffen hat, da können wir nur staunen. Wir haben ja das Problem, dass wir oft nur über das staunen können, was wir noch nicht kennen. Was wir schon kennen und wo wir schon zwei- oder dreimal für gestaunt haben, dann lässt das Staunen immer mehr nach und nachher haben wir uns so daran gewöhnt, dann bedeutet es uns nichts mehr. Staunen tun wir meistens nur etwas Neues. Darum denke ich, auch wenn wir das Evangelium schon kennen, wenn wir damit sehr vertraut sind, können wir darum bitten, dass wir immer neu darüber staunen können, dass wir neue Erlebnisse mit Gott machen, neue Gebetserhörungen, dass wir uns neu freuen können über Begegnungen mit ihm, mit dem er zu uns redet, dass er uns antwortet, wenn wir mit ihm reden. Dass wir darum bitten können, dass der Heilige Geist uns das Altbekannte, Wohlvertraute wieder ganz neu wichtig macht, ganz ursprünglich und lebendig. Als säßen wir neben Jesus im Boot und könnten wieder über seine Macht staunen. Wir können uns natürlich trotzdem darüber freuen, dass irgendwann einmal wir ganz Neues erfahren dürfen, wenn wir nämlich in seine Welt eintreten, so wie es heißt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, das hat er uns bereitet. Das wird dann ganz neu sein und so gewaltig, so großartig, dass wir wirklich nur den Mund vor Staunen offen stehen lassen und nichts mehr sagen können. Darauf dürfen wir uns freuen. Dieser Gott, der so gewaltig ist, der so viel Kräfte hat, der nicht nur Sturm und Wellen gebieten kann am See Genezareth, sondern das ganze Wettergeschehen auf der ganzen Welt, jedes Azorenhoch und jedes Islandtief und so, alles ist durch seine Planung gegangen. Er weiß alles und kennt alles. Und nicht nur das, er regiert das Weltall, die Milchstraßen, die unendlichen Entfernungen, die schwarzen Löcher und was es da so alles gibt, bis hin zu den Grashalmen und den Marienkäfern und dem Pantoffeltierchen und was alles, alles hat er in seiner Hand. Und dieser Gott, der allmächtige Herr, dem dürfen wir einmal gegenübertreten und dann sehen, wer er wirklich ist und dürfen ihn Vater nennen. Das ist wirklich zum Staunen. Und da werden wir still vor Staunen. Und da können all die Unruhen, die in uns sind, dann einfach nur zur Ruhe gebracht werden vor seiner Macht. Darauf dürfen wir uns freuen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast die Macht über Wind und Wellen und über all die Schwierigkeiten, die uns in unserem Leben entgegentreten, über all die Probleme, über Krankheitsmächte, über alle finsteren Einflüsse. Du bist der Herr über das alles und du kannst gebieten, dass es zur Ruhe kommt. Wir wollen dich herzlich bitten, lass auch in uns alles zur Ruhe kommen. Schenke uns diese Geborgenheit in Gott, die du uns vorgelebt hast. Schenke uns das Vertrauen, dass wir in deiner Hand sind, in jeder Situation, was auch immer uns widerfährt. Wir sind in deiner Hand und können nur staunen, dass du uns deinen Schutz, deine Geborgenheit zusagst und dass wir darin sicher sein können. Amen.